Ja, herzlich willkommen zu einer Ausgabe vom Bühlers Büro, der positive Podcast. Heute bei mir zu Gast Magistra Anne Suttner. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, gerne, gerne. Wenn du dich mal kurz vorstellen würdest, du bist die akademische Malerin, oder?
Ja, genau. Ich habe studiert an der Akademie der Bildenden Künste bei Professor Anton Lehmten. Malerei.
Okay, und wie bist du eigentlich darauf gekommen?
Ja, bei der Matura habe ich maturiert in BE, also Zeichnen, und in Chemie mündlich. Und dann war eben die Überlegung, entweder wäre ich auf der Akademie aufgenommen oder ich gehe in die Schweiz auf die ETH und studiere Chemie. Gott sei Dank wurde ich auf der Akademie aufgenommen.
Gleich beim ersten Mal?
Gleich beim ersten Versuch.
Hervorragend. Was hast du da für die Mappe vorbereitet?
Ja, Aquarelle, Skizzen mit Bleistift. Collagen, also eigentlich ein recht bunt durchgemischtes Programm.
Okay. Und Malen war da immer schon Bedürfnis, also schon als Kind quasi hatte dies.
Ja, schon als Kind. Also es wurden meine Bilder auch immer aufgehängt von meinen Eltern, die haben das auch wirklich wertgeschätzt.
Ja.
Und ich habe eigentlich nie aufgehört damit, kann man sagen.
Ich verstehe. Also durch die Unterstützung der Eltern ist es dann mehr geworden oder wie soll man sagen, also oft ist es ja so, dass die Eltern die Kinder maßgeblich beeinflussen bei irgendeiner Berufswahl oder?
Ja, also meine Mutter hat schon ein ernstes Gespräch mit mir geführt, wie ich 18 war und hat eben gesagt, ich werde immer ein Leben in Armut führen. Darauf habe ich gesagt, das ist mir wurscht.
Ich verstehe. Und wie ist es jetzt? Lebst du in Armut?
Nein, ich lebe nicht in Armut, weil ich gehe arbeiten, aber ich kann mir jetzt auch keine Schlösser leisten.
Also von der Kunst alleine ist es schwer zu leben.
Ja, sagen wir so, von den Absolventen einer Akademie oder auch der Hochschule von der Angewandten können 1-3% davon leben.
Wirklich?
Genau.
Augen auf bei der Berufswahl.
Ja, also ich kann nur allen empfehlen, einen Plan B zu haben, wenn man Künstler werden will.
Ja, das gibt es ja, den berühmten Produzenten Enrico Rubin, der sagt, ja, also eigentlich ist es am gescheitesten, man hat irgendwo ein fixes Einkommen.
Genau.
Und kann dann die Kunst so machen, wie man es eigentlich machen will, ohne jetzt irgendwo abhängig zu sein. Also dann wirklich quasi das, was an einem selber rauskommt.
Genau, weil das ist das Problem. Also Galeristen sind ja nicht unbedingt die nettesten Leute. Ne? Die sind sich nämlich ihrer Wichtigkeit äußerst bewusst und die nützen das auch wirklich aus. Also man ist dann wirklich in einer Ohnmachtsposition und in diese möchte ich mich nicht begeben.
Das heißt, ohne Galerist geht's kaum oder?
Ist zumindest schwierig, sage ich jetzt mal.
Der hilft einem halt einfach dann bekannt zu werden, um die Bilder
an
den Mann und Frau zu bringen.
Ne? Genau, der hat halt den Kontakt zu den Sammlern. Sonst muss man selber einen Sammler um sich scharen sozusagen.
Okay. Also 1-3%, das ist eigentlich sehr, sehr wenig. Ne?
Sehr wenig, ja.
Wobei es vielleicht heute sogar einfacher ist, von der Kunst zu leben, als nochmal früher. Weil früher sind ja viele Maler erst nach ihrem Ableben richtig berühmt geworden und
Ja, genau. Und außerdem, Frauen hatten es ja überhaupt sehr schwer in der Kunst. Also lange Zeit durften sie gar nicht studieren.
Wirklich?
Ja. Und dann, wie sie studieren durften, also wenn man jetzt so schaut in der Kunstgeschichte, wie viele berühmte Frauen gibt es, na, ziemlich wenige.
Was fällt mir aus Österreich an? Die Wally Export zum Beispiel.
Ja, Wally Export, Renate Bertelmann, aber die sind jetzt auch schon jüngeren Daten.
Ja, stimmt, ja.
Ja.
Also Frauen durften gar keine Kunst machen, oder waren?
Na jedenfalls, wenn, dann nur so als Hobby. Also, dass sie wirklich als Künstler bezeichnet wurden, war noch nicht so angesehen.
Und heute? Wie schaut es da heute aus?
Naja, es wird besser, sage ich jetzt mal, aber sicher immer noch ein Aufholbedarf.
Ist nach wie vor eine männerdominierte Geschichte?
Kunst. Ja, so mir kommt schon vor. Ich kenne mehr Männer, die davon leben können als Frauen. Also ich habe selber studiert mit der Elke Christofek zusammen. Mhm. Die ist jetzt schon ein Beispiel dafür, für wen der es geschafft hat. Und die hat aber auch einen relativ hohen Preis dafür bezahlt.
Inwiefern?
Naja, ich sage mal, wenn man jetzt wirklich so mutig ist und in der Kunsthalle vor 1000 Zuschauern in der Badewanne mit einem riesen schwarzen Dildo onaniert, dann kann man sagen, ist das doch wohl verdient darum.
Ist das nicht dann vielleicht eher eine Pornoshow oder irgendwas, was man eh überall so sieht und kann? Oder ist es jetzt deswegen was Besonderes, weil es eine Künstlerin macht?
Naja, das kann man jetzt so nicht sehen. Also die Elke Christofek tritt ja so quasi in die Fußstapfen der Aktionisten. Ja. Und der Aktionismus ist in Österreich eine sehr große Sache. Ne? Mit Mühl und Bruce und Nietzsche und so weiter. Ja. Also sie hat ja quasi wirklich berühmte Vorbilder. Und insofern kann sie an diese Tradition anknüpfen und sie hat immer davon gelebt, die Leute wirklich zu provozieren, absichtlich.
Okay.
Also wie sie noch studiert hat, hat sie zum Beispiel einmal im Institut für Gegenwartskunst sich die Arme aufgeritzt und hat dann mit ihrem Blut einen ganzen Raum vollgezeichnet, den sie mit Backpapier ausgeschlagen hat.
Okay.
Also auch da waren die Reaktionen halt ziemlich gespalten. Die einen waren begeistert, die anderen haben die Rettung angerufen. Also sie hat schon immer damit gespielt, aufzufallen.
Ich verstehe. Und welche Reaktion kann man jetzt von dir erwarten?
Wofür jetzt?
Also, na, um aufzufallen.
Naja. Ich wäre immer für politischen Aktivismus, aber du sagst ja immer, das kann man nicht machen, da kriegt man einen Shitstorm.
Naja, es ist so, Bühnersbüro ist der positive Podcast. Ich lasse eigentlich politische Themen außen vor, weil sich da jeder eine eigene Meinung dazu machen sollte. Oder, und wie man sieht, nicht einmal die Wahlen bringen ja irgendwas, wenn man das jetzt mal kurz einfließen darf oder soll, weil es kommt einem so vor, als ist es eh schon vorher ausgemacht. Also, so
ja, Situation. Und es hat ja auch mit der Kunst in Wirklichkeit jetzt nichts zu tun.
Richtig, eben. Ja,
genau.
Also, ja, genau, Kunst. Und sie hat auch Malerei studiert, diese Dame, die da quasi...
Ja, sie hat auch Malerei studiert beim Arnulf Rainer.
Ich verstehe. Okay, also man studiert Malerei und endet dann in der Badewanne im Dildo. Naja, warum war der? Andersrum gibt es ja auch Stripperinnen oder Pornodarstellerinnen, die vielleicht dann den Weg in die normale Kunstwelt schaffen, ne? Weil sie berühmt sind. Oder
zum Beispiel Cicciolina.
Genau, die berühmte Politikerin, ne?
Mhm, ja, die hat den umgekehrten Weg gewählt.
Die war aber auch mit einem ganz berühmten Künstler, dem Jeff Koons oder so, zusammen.
Genau.
Die haben ja, was hat der für Werke gemacht? Der war bildender Künstler, ne?
Ja, also Objekte.
Genau.
Genau.
Ja, Wahnsinn, ja, Kunst, also, ja, verstehe. Wie viele Maler, glaubst du, gibt es denn in Österreich? Also, wenn
oh
du sagst,
Gott, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Das weiß ich wirklich nicht. Also, ich würde mal schätzen, 3.000 bis 5.000.
3.000 bis 5.000, na gut.
Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Okay. Also, das ist jetzt nur ein Schuss ins Blaue.
So, und aktuell, was passiert aktuell bei dir künstlerisch?
Also, im Moment bin ich gerade an einer Serie über meine Vergangenheit, wo ich quasi Fotos aus der Kindheit in Bilder umsetze.
Ich verstehe.
Also meine Mutter feiert nächstes Jahr 80. Geburtstag.
Okay.
Und da produziere ich quasi einfach ihre und meine Vergangenheit in Bildern.
Okay.
Und da mache ich eine größere Serie und die schenke ich ihr dann. Also wo quasi die ersten Bilder, da ist sie als junge Frau zu sehen.
Ich verstehe.
Dann mit mir, ich war das Erstgeborene, dann mit meiner Schwester, meinem Bruder, meiner letzten Schwester. Und dann halt so, wie wir dann größer werden. Also da mache ich eine größere Serie zu diesem
okay.
Thema.
Okay. Für die Mama, das ist immer schön, die wird sich freuen, oder?
Ja, und natürlich auch für mich selber.
Ich verstehe. Und wo machst du das? Weil da möchte ich dann kurz drauf kommen. Du bist in einem Atelier, da gibt es eine ganze Gemeinschaft.
Ja, genau. Also wir sind ein ganzes Atelierhaus, da sind ungefähr 80 Künstler und Künstlerinnen tätig, aus den verschiedensten Bereichen. Also wir haben Druck, wir haben Theaterleute, wir haben Mode, wir haben Keramikateliers, Fotografie, Video, also alles Performance, eigentlich fast alles, was es gibt, kann man sagen. Und das macht es auch so spannend, weil das ist ein großes Haus mit 4 Etagen. Eigentlich so wie ein Abbruchhaus, also war früher die Firma Frequentis drinnen. Dann hat es eine Zeit lang eine Privatperson betrieben, auch schon als Atelierhaus. Mhm. Und jetzt hat es wieder eine Immobilienfirma aufgekauft und betreibt das als Zwischennutzung, auch halt weiter als Atelierhaus. Und jetzt haben wir bald am 9. November haben wir einen Open Studio Day, wo eben 40 Künstlerinnen ihre Ateliers öffnen und man kann sich das anschauen.
Und das Ganze heißt?
Open Studio Day.
Aber das Haus?
Also Kunstquartier Wien-Meidling, genau. Es ist in Wien im 12. Gemeindebezirk in der Eichholzgasse 51 also, bis 53.
Falls wer hinkommen möchte, das ist nächster Samstag. Ne?
Nächster Samstag, ja also, genau, 9. November.
Heute ist der 2. November, also falls man jetzt, genau, am 9. November.
Ja, genau.
Sind 40 Künstler, ganzes Haus und da habt ihr quasi euch, hat jeder halt seinen Platz, um das zu machen, was er will. Und ist das jetzt einmal für den einzelnen Künstler von Vorteil, wenn er jetzt mit anderen gemeinsam in einem einem Haus ist?
Ja, das würde ich schon sagen. Erstens gibt es Synergieeffekte. Mhm. Also man kann sich gegenseitig Dinge ausborgen oder man organisiert gemeinsam Ausstellungen oder auch, also wenn die Modeleute einen Flohmarkt machen, dann kaufe ich mir auch immer wieder tolle Teile, weil Die haben natürlich auch Sachen, die ein bisschen ausgefallener sind. Und die wird vielleicht nicht jeder anziehen, aber ich trage gerne ausgefallene Sachen.
Ach so.
Und das ist überhaupt ein super Programm. Also wir haben eine Performance. Ja. Dann mache ich auch ein Kasperltheater für Kinder.
Ein Kasperltheater, war ja.
Mhm.
Genau. Ein Bezi-Bär.
Na, der Bezi kommt nicht vor. Aber okay. Kasperl und Seppel.
Aha.
Hauptsächlich.
Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich habe während Corona mit meiner Familie so eine Art Theater auf Rollen gebaut. Also aus Spanholzplatten und halt verkleidet mit Samt.
Aha.
Und habe ein paar Kasperlfiguren sowieso und habe für die Kinder bei den Kindergeburtstagen immer Kasperl gespielt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das kann ich doch einbauen, weil die zukünftigen Besucher unseres Atelierhauses sind halt jetzt noch Kinder, aber die kann man ja schon ein bisschen einstimmen auf die Kunst und dass sich die Eltern das Haus anschauen können und die Kinder halt auch eine lustige Beschäftigung haben, bespaße ich die immer mit einem Theaterstück und dann kommen sie hoffentlich im nächsten Jahr gerne wieder und interessieren sich, wenn sie dann größer werden, auch vielleicht für die Kunst.
Und wie viel Uhr ist es?
Um 17 Uhr.
Um 17 Uhr, okay. Also an alle, die am nächsten Samstag dort sind, nichts warm. Also die Kinder kann man dann quasi mal kurz dort parken oder unterhalten. Und so wie, da gibt es ja große Möbelhäuser, die das auch machen, wo quasi ein Spielplatz für die Kinder ist, damit die Eltern in Ruhe einkaufen können.
Ja, das war die Idee. Genau.
Und man kann natürlich auch eure Kunstwerke an dem Tag natürlich kaufen. Also es ist
ja, genau.
Ist ja auch Sinn und Zweck, oder mehr oder weniger. Ne?
Ja, ja, also durchaus möglich, genau.
Verstehe. Und in Zukunft, okay, haben wir jetzt schon gesagt, es wird eine Serie geben über die Vergangenheit oder deine Jugend und in Verbindung mit deinen Eltern. Was ein großes Thema ist für viele, ist ja derzeit künstliche Intelligenz.
Mhm.
Wie wird das deiner Meinung nach die Kunst beeinflussen oder beeinflusst jetzt schon die Kunst?
Es wird bestimmt die Kunst beeinflussen. Ich allerdings fürchte mich jetzt gar nicht so wirklich davor, weil es eigentlich ja nur reproduzieren kann oder kombinieren kann, was es schon gibt. Allerdings, dass man jetzt wirklich was aus sich selbst heraus schafft, das kann ja die künstliche Intelligenz gar nicht. Deswegen habe ich da gar keine Bedenken, muss ich sagen. Also ich habe jetzt nicht die Angst, dass ich dann von der künstlichen Intelligenz abgelöst werde, was das betrifft.
Na?
Nein.
Also du sagst, das ist so, die kann nur das, ja, sagen manche. Also man kann ja, die künstliche Intelligenz ist ja eigentlich das, womit es gefüttert wurde.
Genau.
Und so quasi der göttliche Funken oder dieses kreative Schaffen, das kann nach wie vor nur der Mensch, oder?
Ja, würde ich schon sagen, ja.
Also, gut, andere sagen wieder, selbst denkende Maschinen, lernende Maschinen sind irgendwann mal so weit, dass sie das auch selber irgendwo können, weiß man nicht, ne?
Kann ich nicht abschätzen jetzt, aber ich denke mir, so wie es jetzt ist zumindest, steht das für mich keine Gefahr da.
Oder sagen wir so, gibt es Künstler, die KI-Tools oder Bildbearbeitungssoftware und so weiter schon eigentlich schon nutzen für ihre Werke oder so, ne?
Bestimmt, ja, wird es bestimmt geben.
Aber ja. Na, bist du eigentlich sehr vernetzt mit anderen Künstlern oder quasi das, was im Haus jetzt passiert? Also.
Ja, aber ich bin auch außerhalb des Hauses mit sehr vielen Künstlern vernetzt. Ja. Ich bin in Berthelsdorf im ADP, das ist ein Kunstverein.
Ich verstehe.
Die Brigitte Lang ist die Obfrau dieses Vereins und die sind da direkt vor der Kirche haben die das Lokal. Also dort, wo früher die SPÖ drinnen war.
Die SPÖ drinnen war. Sie haben die SPÖ verdrängt.
Ja, so kann man es sagen. Ja, genau, also das wäre eine Vernetzung. Dann kenne ich auch sonst natürlich sehr viele Künstlerinnen. Wir haben einen Verein, der heißt Fischpool zum Beispiel. Der steht für Projekte für Kunst im sozialen Raum.
Okay.
Also da, wo man halt mit Menschen auch wirklich arbeitet und sie mit einbezieht in das Kunstwerk, dass die halt auch mitmachen können. Und sonst habe ich natürlich auch irrsinnig viele Freunde und Bekannte aus der Kunst und verschiedentlich machen wir gemeinsam Projekte und tun uns zusammen für Ausstellungen.
Okay, also Ausstellung, genau. Wann ist da die nächste Ausstellung? Oder bei Ausstellung machst du ja auch einige, ne?
Mache ich auch immer wieder, ja genau.
Wann ist da die nächste, oder?
Ja, also das nächste ist eben der Open Studio Day und danach ist jetzt nichts Konkretes geplant im Moment.
Da sind wir wieder bei dem Galeristen, bei dem berühmten, der da quasi jemand die Tür und Tor öffnen könnte, ne? Oder
Also ich kuratiere schon noch selber, aber da brauche ich halt auch eine bestimmte Vorlaufzeit. Also ich möchte mich dann halt eben für ein bestimmtes Thema interessieren. Das heißt, ich besorge mir Bücher zu dem Thema, arbeite mich da hinein und dann schreibe ich ein Konzept und dann suche ich mir halt Künstler, wo ich denke, die passen zu diesem Thema oder die haben schon Arbeiten zu dem Thema gemacht und suche mir einen Ort, wo ich das Ganze veranstalten kann. Und dann wird das halt ins Laufen kommen. Aber das habe ich zwar schon vor, aber muss ich mir halt eben einteilen, weil ich eben auch arbeiten gehe. Und dann kann ich das halt immer nur so stückchenweise machen und dadurch dauert es halt ein bisschen länger, bis es dann umgesetzt werden kann.
Aber du hast einen sehr interessanten Job eigentlich, ne?
Ja, ich habe einen tollen Job. Ich bin Freizeitpädagogin.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das ist die klassische Horttante. Also jetzt sagt man halt Freizeitpädagogin, aber eigentlich Horttante, ja, also bekannt als Horttante. Ja. Also und da bin ich in St. Raphael, das ist eine katholische Privatschule in Marienzersdorf und führe gerade eine erste Klasse am Nachmittag. Also wir machen Hausübungsstunde, wir gehen Mittagessen, wir gehen hinaus, wenn es schön ist oder gehen in den Turnsaal, um einfach ein bisschen Bewegung in den Alltag zu bringen. Und natürlich basteln wir, malen gemeinsam, machen Ausflüge, besuchen ein Museum, gehen wandern. Also wir machen alles, was halt so Spaß macht, wenn die Schule vorbei ist.
Okay, also Nachmittagsbetreuung.
Genau.
Früher war das Hort, ja, heute heißt das Freizeitpädagogin. Muss man natürlich auch eine Ausbildung machen, ne?
Ja, ist aber nicht sehr lang. Also hat ein Jahr gedauert.
Okay. Ist wahrscheinlich großer Bedarf da, ne? Also ich meine, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, okay, was könnte ich mit meinem Leben Sinnvolles anstellen, wäre das ja eine schöne Sache, ne? Also mit Kindern.
Ja, also wenn man Kinder mag, auf jeden Fall. Man muss Kinder wirklich mögen. Und man muss auch gerne eben kreativ sein, also so eine Basteltante, so ein bisschen. Genau. Oder wenn man gern häkelt oder Gitarre spielt, also Musik spielt auch eine große Rolle. Kinder lieben es zu singen.
Schon, ne? Ja. Spielst du Gitarre mit den Kindern?
Nein, leider spiele ich nicht Gitarre. Ich bin schon am Klavier gescheitert.
Na, aber das Lustige, weil du das sagst, das habe ich ja irgendwo wahrscheinlich gehört oder so, dass, oder von einer Kindergärtnerin, sagt man noch Kindergärtnerin oder
Herr? Ja, oh ja.
Das kann man schon noch sagen. Aber da muss man mittlerweile auch studieren oder relativ lange Ausbildung machen.
Studieren glaube ich nicht.
Aber auf jeden Fall hat die gemeint, wenn jetzt jemand mit der Gitarre kommt, sind die Kinder total fasziniert und singen alle mit. Also da kann man eigentlich die größte Rasselbande, wenn man das jetzt so sagen darf, die total schlimm sind, kann man dann mit der Musik quasi beruhigen, einen und dann haben die irgendwie ein gemeinsames, Ziel ist jetzt vielleicht übertrieben, aber haben es gemeinsam was zu tun, das ist dann im Singen und sind alle eigentlich gechillt. Ne?
Also, total, ja. Also ich helfe mir halt mit der Musik vom Band, weil ich nicht Gitarre spielen kann, aber das ist ja auch kein Problem.
Also du spielst einfach vom Kassettenrekord und dann singst dazu. Zum Beispiel,
so in der Art, ja.
Was ist der Hit bei den 6-7-Jährigen?
Ja, die singen alles gerne. Im Herbst halt Laternenlieder und so. Jetzt kommt dann bald das Lichterfest, das Martinsfest, ne? Wo wir mit unseren Laternen gehen werden. Also da werden wir sicher singen mit uns. Ich gehe mit meiner Laterne und so weiter. die bekannten Lieder dazu.
Na, bei euch heißt das noch Martinsfest, Lichterfest, weil da gibt es ja auch schon manche, die sagen, ja, das kann man jetzt nicht mehr so nennen, aus Rücksicht, wie auch immer. Bei euch heißt das noch so.
Ja, wir sind eine katholische Volksschule, also. Das sind dafür andere Dinge nicht erlaubt. Man darf keinen Rentier mit roter Nase zeichnen zum Beispiel. Ja. Und keinen Weihnachtsbaum mit Lichtern vor dem Weihnachtsfest. Also da gibt es halt auch bestimmte Prämissen. Ja. Aber bei uns wird die Tradition auf jeden Fall gepflegt. Oh, okay. Und ich würde das aber auch sämtlichen anderen Volksschulen eigentlich empfehlen, weil das ist ja hier unser Land und wir können hier unsere Tradition, finde ich, auf jeden Fall pflegen. Weil das kann ja für jeden anderen auch nur interessant sein.
Das ist nicht so viel verlangt, ja, verstehe ich, Martin. Gut, katholische Privatschule, stimmt, das ist natürlich Privatschule. Das ist ein Thema wahrscheinlich, das kann ich eigentlich alles dazu. Aber Privatschule ist ja, die meisten geben die Kinder ja schon in Privatschulen, ne? Oder viele, ne? Weil einfach.
Man muss es sich leisten können.
Also bei euch sage ich jetzt, weil der Schule können alle Deutsch, ne?
Ja, können alle Deutsch, ja, genau.
Logisch, ne? Das ist natürlich für Unterricht ein großer Vorteil, ne? Weil auf der anderen Seite
fragt man sich. Das ist eigentlich die Voraussetzung.
Ja, weil es ist natürlich immer so, dass man liest da so, Schulsystem ist schlecht und das ist schlecht und dann hast du aber, eigentlich können 30% der Kinder nicht Deutsch. Na, wie soll man dann eigentlich Unterricht machen, wenn keiner Deutsch versteht? Ne? Also,
na, es geht auch nicht. Ne?
Es geht nicht.
Also wenn du jetzt frisch von der, vom Barkeep kommst und deine Ausbildung hast.
Barkeep?
Barkeep, also das ist diese Kindergarten- und Volksschulausbildungsschule da,
okay,
von der PH. Mhm. Ne? Also da wirst du auf keinen Fall in Wien anfangen, ne? Weil dann gehst du ja sofort ins Burnout. Also das kannst du dir einfach nicht antun, weil dann kommst du ja nicht zum Unterrichten.
Naja,
also ich glaube, es liegt an der Vorbereitung. Ne? Man müsste wirklich ein zweites oder von mir aus auch ein drittes verpflichtendes Kindergartenjahr einführen und natürlich dazu, dann auch dazu schauen, dass die in Kindergärten Deutsch gesprochen wird und dann nicht Türkisch oder andere Sprachen.
Naja, gut, aber wenn es jetzt keine österreichischen Kinder mehr gibt, warum sollen die Kinder dann Deutsch reden? Ne? Das ist eigentlich dann rassistisch, oder?
Ja, aber dann müsstest du das ganze Schulsystem aber umstellen.
Ja, vielleicht sollte man wirklich dann Schulen oder Klassen machen für türkischstämmige, arabischstämmige und für die halt, zum Beispiel im 10. Bezirk gibt es halt dann eine Klasse für Österreicher und der Rest ist halt türkisch und arabisch, ne?
Naja, es ist eh manchmal, wäre es wirklich angebracht, auch die jetzt Muttersprache quasi dabei zu haben, weil wenn jemand in der Muttersprache nicht alphabetisiert ist, dann kann das umgekehrt auch für eine neue Sprache dann nicht verwendet werden, weil das Wissen gar nicht vorhanden ist. Also eigentlich sollten die Muttersprachen unbedingt in den Schulen präsent sein und quasi auch dort für ein besseres Verständnis sorgen und für eine Alphabetisierung, weil sonst wird das im Deutsch auch nichts werden.
Also du sagst als Pädagogin, Lesen und Schreiben, die Kinder, die lesen und schreiben können, sind klar im Vorteil.
Sind klar im Vorteil.
Auch für später, oder? Für die Berufswahl.
Auf jeden Fall. Also Lesen und Schreiben braucht man als Erwachsener auf jeden Fall. Ich wüsste nicht, wie ich ohne also durchkommen könnte.
Ich verstehe, Okay, nun, du könntest dich auch mit Zeichnungen ausdrücken. Oder? Du könntest jetzt quasi mit
Stiefeln. Ja, aber am Amt wird das, glaube ich, schwierig.
Naja, am Amt gibt es vielleicht dann Abwehrprogramme, ne? Also, wo, Na gut, dann wird es sehen. Das führt jetzt zu weit. Hast du irgendeinen Künstler, genau das wollte ich fragen, den du bewunderst? Irgendeinen, wo du gesagt hast, zum Beispiel, ich bin jetzt Hobbymusiker, wie immer. Ich habe natürlich jetzt, manche Bands oder Gitarristen sind für mich so quasi Vorbilder. Ja? Hast du das auch für dich jetzt in der Malerei, wo du sagst, der Maler, der war so bahnbrechend, so revolutionär, so wahnsinnig.
Ja, ich mag sehr viele Maler, sehr gerne, aber ein großer Liebling von mir ist Pierre Bonnard. Also das war ein Maler im Impressionismus. Mhm. Also er war ein Kollege von Matisse und Cézanne und so. Den mag ich wirklich sehr, sehr gerne, ein Franzose. Und von den zeitgenössischen Künstlern Peter Doig mag ich sehr.
Zeitgenössisch, total, sagt man es alles. Auch ein Impressionist.
Nein, also zeitgenössische Kunst kann man jetzt nicht mehr als Impressionismus bezeichnen. Also der macht, schwer zu sagen. Also er hat auch oft seinen Malstil gewechselt, aber er hat sehr ikonische Bilder. Also zum Beispiel eines kann ich schon beschreiben, das ist so ein Kanu mit amerikanischen Eingeborenen, also quasi Indianern drinnen. Und dieses Kanu ist quasi auf einer großen Wasserfläche zu sehen. Himmel und Wasser gehen ein bisschen ineinander über.
Okay.
Und man sieht dann auch die Spiegelung von diesem Kanu im Meer. Also es ist ein sehr stimmungsvolles Bild. Das hat er in ziemlich vielen Varianten gemacht.
Aber Indianer dürfen wir nicht mehr sagen, das ist klar. Ne?
Nein, also das ich habe, wie gesagt, amerikanische Ureinwohner.
Da tut er da Sprachpolizei, ich verstehe, okay, ja. Und wenn du jetzt ein neues Werk, das siehst du quasi in deinem Kopf oder da musst du es malen oder ist da irgendwas anderes der Auslöser?
Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also Auslöser in dem Sinn, also es geht immer so quasi, dass man also sich mit einem Thema halt beschäftigt und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also entweder mache ich Fotos selber oder ich finde Fotos, die mich sehr ansprechen. Also und die sind dann quasi wieder die Inspiration für meine Bilder, die ich mache.
Ich verstehe. Aber das ist wahrscheinlich, das hat jeder andere Zugangsweise oder Herangehensweise. Ne? Also
ja, auf jeden Fall. Also es malt ja nicht jeder nach einem Vorbild. Also man kann ja auch aus inneren Bildern heraus arbeiten. Ne? Und von den Themen her gibt es da schon sehr eine große Bandbreite bei mir. Ne? Also ich habe immer zum Beispiel diese Veranstaltungen super gefunden, so wie ein Rammstein-Konzert, wo ich dann Bilder davon gemacht habe. Und da gibt es ja sehr viel optische Effekte. Also die haben ja diese ganzen Pyrotechnik-Elemente drinnen. Und dann hat mich das eben immer fasziniert, die Bühnenbeleuchtung, die Pyrotechnik, die Menge an Personen. Mhm. Und das sind ja quasi nur einzelne Ausschnitte oder Momente von einem Konzert. Aber da wechselt ja die Lichtstimmung immer wieder und es ist quasi einfach so ein eingefrorener Moment. Mhm. Und warum ich das mal, ist eigentlich, weil ich finde, dass zwischen Interpreten und Publikum so immer eine Art Liebesbeziehung entsteht, die halt für die Dauer des Konzertes anhält und was einfach so eine magnetische Stimmung erzeugt. Also man ist da drinnen und man kann quasi in dieser Liebe baden, also die das Publikum dem Künstler entgegenbringt und umgekehrt. Mhm. Der Künstler schmeißt sich fürs Publikum, also ins Zeug und schaut, dass er sein Bestes gibt. Und ich finde, das ist eigentlich so eine schöne Liebesbeziehung, die halt theoretisch, also ja, also keine praktische, sondern eine theoretische Liebesbeziehung darstellt, aber das ist eine tolle Energie und die möchte ich halt mit meinen Bildern sozusagen einfangen und konservieren. Weil ich beneide auch die Musiker um ihre Möglichkeit zu performen. Also ich kann halt eine Ausstellung machen als Künstler und hoffen, dass ich da ein Feedback bekomme auf meine Bilder. Aber als Künstler hast du quasi diese direkte Zuneigung vom Publikum und das ist, finde ich, total schön. Also das ist einfach wunderschön. Ja,
finde ich auch. Das ist einzigartig und für mich auch das Packendste, ein Konzert live. Also das ist für mich...
Genau.
Also ich gehe auch gerne ins Theater, das ist auch schön und so weiter. Oder ein guter Film ist auch toll, aber es geht nichts über Live-Konzert, oder?
Wenn jemand gut singen
oder spielen, weil du bist einfach... Das haben wir auch schon ein paar Mal... Also das, unser größtes Konzert war damals im WUK, da waren 750 Leute oder so. Und wenn du jetzt von was ich sagst, ja, der nächste Chorus ist das und das und die Leute gehen dann einfach mit und es ist viel leichter, je mehr Menschen, desto leichter wird es eigentlich als Künstler und du spürst den Austausch und ja, wie du richtig sagst, du gibst was, kriegst es aber unmittelbar zurück, weil du spielst jetzt einen Ton auf der Gitarre oder wie auch immer, die Leute hören das in einer Sekunde und geben das Feedback, aber es ist dann auch wieder vorbei, es ist ein permanenter Austausch und wie der Falco das sagt, nach dem Konzert ist alles Schall und Rauch, ist alles vorbei, oder?
Genau.
Also du kannst das natürlich dann...
du kannst es höchstens auf CD pressen, genau, für die Ewigkeit.
Das wollte ich jetzt sagen, also deswegen ist es ja das Tolle, wenn man es wirklich das schafft in einem Studio oder wo auch immer, das so aufzunehmen, also die Stimmung so einzufangen, wie es wirklich ist. Und deswegen bin ich auch persönlich ein großer Radio-Fan, ja, weil, weiß nicht, wie es dir geht, aber man hat ja gewisse Songs, wo man gewisse Stimmungen, Emotionen so verbindet. Ne? Also, was weiß ich, da hat man jemanden kennengelernt, da waren wir auf Urlaub, da hat man irgendwas Besonderes erlebt. Und wenn man das jetzt zufällig im Radio hört, dann wird man wieder an diese Zeit zurückversetzt. Ne? Und das ist der Überraschungseffekt. Du hörst, was weiß ich, man hört das Hausnummer Sweet Caroline und denkt sich, ja, leider, das war letztes Mal Karaoke, war so ein Mörderspaß und hat jetzt quasi das wieder vor Augen, ne?
Ja. Aber zu meinem großen Entsetzen werden angeblich jetzt keine neuen CDs mehr gepresst. Also ich habe jetzt schon zwei Lieder, die wollte ich unbedingt erwerben und man hat mir gesagt, die gibt es nur mehr als Download. Ich bin entsetzt. Das gibt mir leider gar nichts an Download. Also ich wüsste nicht, was ich damit anfangen sollte.
Ja, du kannst ja am PC dann abspielen, ne?
Ja, aber ich habe eine super Musikanlage. Ich will es nicht am PC abspielen.
Naja. Ja, aber du hast ja quasi auf dem PC, kannst du es ja dann brennen, ne? Du kannst ja eine CD selber machen, ne?
Ich glaube, mein neuer Computer hat jetzt nicht mal mehr ein CD-Brennwerk.
Ja, dann nimmst du einfach einen Datenstick und spielst es da drauf und so. Ja, aber schau, es ist...
Ja, aber es geht um die Musik, also um die musikalische Qualität. Bei einer Platte hast du ja noch quasi die ganzen Informationen, die in der Musik drin sind. Ne? Bei der CD, also Compact Disc, hast du ja schon nur mehr einen kleinen Teil von der Information. Und wenn du jetzt das Ganze noch mehr komprimierst, hast du kaum mehr eine Information. Ne? Also es ist dann einfach die Qualität nicht mehr vorhanden. Die Tonqualität meine ich. Also dieser Reichtum, die Ober- und Untertöne, was halt da alles dazu gehört.
Gut.
Also MP3 ist ja quasi nur mehr ein Bruchteil von dem, was eine CD eigentlich an Informationen hat. Ja, ne? Also du brichst das Ganze runter auf fast nichts.
Na schau, der große Unterschied ist entweder analoges Platte, das ist halt analog, genau. Das ist eine ganz andere Technik, das ist wie eine Tonbandplatte, das kann halt übersteuern leicht, ne? Das macht diese Sättigung aus. Ne? Bei digitalen Aufnahmen ist es bei null quasi, ist es abgepegelt, weil dann würde es jetzt klippen. Es geht nicht, dass man übersteuert digital. Also das heißt, digital ist einfach nur 0 und 1, da gibt es nichts dazwischen. Ne? Und der MP3 ist natürlich jetzt nochmal komprimiert, um halt kleinere Datenmengen zu haben zu einer CD, aber in Wirklichkeit muss ich sagen, also MP3, die Qualität ist mittlerweile schon so gut eigentlich, dass der Unterschied zwischen CD und MP3 Kommt vor allem, wo man es hört. Ja. Also, ja. Aber es gibt Platten, gibt es aber viele zu kaufen. Also es wird viel auf
Platten ist wieder modern geworden. Ja. Nur die sind teilweise furchtbar teuer. Also ich habe jetzt mal eine Platte gesehen, die hat 50 Euro gekostet. Also puh, da hört es bei mir dann
auf. Das ist ja das Nächste. Also deswegen auch streamen. Schau, das hat sich natürlich gewandelt, weil wie wir jung waren, noch jünger waren, da war natürlich die Platte, hat jeder einen Plattenspieler gehabt. Ne?
Ja.
Und du hast da halt, wie man sieht, da stehen da auch viele Platten herum. Und du hast da ein Album gekauft von deinem Lieblingskünstler. Ich kann mich erinnern, meine erste Platte war, glaube ich, Deep Purple oder dann Simon & Garfunkel. Das hat man sich halt dann ewig angehört. Ne?
Ja.
Und ja, und heutzutage hat man auch, man hat sich eine ganze Platte angehört, eine ganze Seite oder eine ganze Buch von dem Künstler. Und heute ist es alles schnelllebiger. Die meisten hören halt übers Handy oder über ein Computer-Device. Und aufgrund der ganzen Streaming-Dienste und Möglichkeiten, die man heute hat, also die ganze Medienlandschaft hat sich ja komplett verändert, hast du einfach in der Sekunde Zugriff auf alles eigentlich. Und das ist natürlich dann irgendwie verwirrend. Und ich glaube, kein Mensch hört sich eine ganze Platte mehr halt von einem Künstler an. Von den Kids nicht. Ne? Die hören sich einen Song an, wenn der Lion ist, vielleicht einen zweiten, aber es kommt am nächsten Tag. Ich glaube, es gibt jeden Tag 100.000 neue Lieder in den Streamingdienst. Das muss man sich vorstellen. Also, man könnte es ja gar nicht mehr pressen. Weißt du? Also, weil früher warst du als Musiker auch abhängig davon, von einem Vertrieb, der das ja physisch jetzt die Platte CD in einen Plattenladen bringen musste.
Ja.
Das war ja für ganz, ganz wenige nur möglich. Der Rest hat es halt selber verkauft auf Konzerten.
Ja, aber es ist für die Künstler jetzt auch ziemlich schlecht, weil da hat jetzt einer mal erzählt, der hat, glaube ich, weiß ich nicht, 100.000 Klicks und kriegt aber pro Klick 0,01 Cent und dann hat er erst kein Geld bekommen.
Ja, du kriegst für eine
Million, das ist schon heftig.
Du kriegst für eine Million Streams 3.000 Euro. Ungefähr. Und jetzt hier kann man jetzt sagen, es ist schlecht. Auf der anderen Seite früher, wenn du jetzt kein Plattenlabel gehabt hast, hat überhaupt keiner der CD gekauft, hast du selber verkaufen müssen.
Ja.
Ich kenne auch also eine befreundete Künstlerin, wo wir eben im Konzert waren, die Barbara Bruckmüller, ein kleines Konzert, die macht keine Streamingdienste, die verkauft halt, die macht halt wirklich CDs noch und die verkauft halt bei den Konzerten oder selber online.
Ja.
Weil sie sagt, das mit dem Streaming ist halt ist eine andere Herangehensweise, aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt Glück hast und durch die sozialen Medien viral gehst, wie es so schön heißt, über TikTok oder Instagram oder YouTube, dann hast du halt die Möglichkeit, auch als Unbekannter quasi aus dem Kinderzimmer oder so berühmt zu werden. Ne? Und dann besser 3.000 im Monat verdienen als nichts verdienen. Ne? Und vor allem, wirklich Geld verdienst du als Musiker mit Live-Konzerten.
Ah, okay.
Also das ist nach wie vor die Kohle, die also wo du einfach... Also zum Beispiel ein Freund von mir, der macht so Ambros Cover-Songs auf der Gitarre, wahrscheinlich ist vom finanziell her gescheiter, du spielst jetzt, du lernst da 20 Ambros-Songs ein, das gefällt dann jedem quasi, ja. Und gehst zum Heugen und spielst dort und gehst beim Hut herum. Ne? Also du machst jetzt selber Musik, die dann vielleicht wie in der Kunst halt, weil wie viele Musiker können davon leben? Ne?
Ja, das ist wahrscheinlich ähnlich wie in der bildenden Kunst.
Das ist so wie im Sport, ich meine, wie viele Leute spielen Fußball und wie viele spielen dann wirklich in der Premier League oder bei Real oder Barcelona?
Ja. Er hat ja auch einmal ein Sportreporter so lustig gesagt, also wenn der Ronaldo jetzt, was weiß ich, 50 Millionen bekommt, ne? Und was weiß ich, er spielt jetzt, sagen wir, ein Tausendstel so gut wie der Ronaldo, ne? Das kann man schon sagen. Also da müsste er ja auch ein paar 10.000 Euro kriegen, ne? Das kriegt er aber nicht und das findet er natürlich bedauerlich.
Ja, aber es ist halt alles ein Angebot und Nachfrage, ja.
Ja.
Ich meine, weil das ist ja so, wahrscheinlich wollen viele Schauspieler gerne in Hollywood Film mitspielen.
Ja.
Logisch, ne? Bekannt und berühmt und viel Geld. Aber so viele Hollywood-Filme gibt es gar nicht, die Schauspieler gibt, ne?
Ja.
Also,
und dort sieht man auch immer die gleichen Typen, ne?
Ja, das ist eigentlich auch erschreckend.
Und dann, die müssen sich schon fürchten vor der künstlichen Intelligenz.
Vielleicht, ja. Aber in Österreich ist es eigentlich genau das Gleiche. Wenn du jetzt die Fernsehserien anschaust, da spielen
auch immer... Auch über die gleichen Verdächtigen.
Das ist zum Beispiel, ich sage jetzt den Namen nicht, aber da ist eine Serie aus und dann ist die gleiche Hauptdarstellerin in der nächsten Serie wieder.
Ja, also, das stimmt.
Das ist dann irgendwie schon ein bisschen zart, ne?
Ja, wie sagt man so schön, in Österreich ist the world too small, ne?
Ja, gut, wenn man es jetzt runterbricht...
Hat der Herr Gorbach schon über Vorarlberg gesagt.
Ja, aber das stimmt ja, weil wie viele Einwohner hat Österreich? 8 Millionen. Wie viele Städte gibt es in China, die größer sind als wir? Ne?
Ja. Also, naja, eh, das stimmt natürlich. Das stimmt auch für alle Szenen. Ne? Alle Elektriker kennen sich in Österreich, also zumindest im Umraum Wien. Ne? Ja. Und das werden sich wahrscheinlich auch fast alle Künstler kennen und so weiter. Ja.
Ja, absolut. Also das ist natürlich ein Minimarkt. Und ja, wahrscheinlich ist in der Musik halt, da leben halt die Volksmusik machen, leben sehr gut. Weil das halt nur, weil die Menschen halt, die Fans halt von den Volksmusik, die kaufen halt nur CDs und gehen zu den Konzerten und kaufen Merch und alles. Und für Rock, Pop und was da alles für Richtungen gibt es, ja, da ist halt Deutschland, das ist, auf der einen Seite ist es halt mittlerweile durch die sozialen Medien, ist es halt international. Du kannst halt einfach aus Österreich, aus dem Kinderzimmer auch, dafür kann ich in Australien auch einer hören oder in Afrika oder in China oder so. Ne?
Ja.
Das war ja früher alles gar nicht möglich. Ne?
Das stimmt. Ja.
Du bist ja auch in den sozialen Medien vertreten, wie auf Instagram. Ne?
Ja, dank deiner. Genau.
Da heißt du Anne Suttner, also falls es jetzt jemand nachschauen will, was es noch in Zukunft alles geben wird. Ja, ich würde, möchtest du unseren Hörern noch irgendwas sagen zum Schluss? Irgendwas,
Das Geheimnis des guten Lebens, oder?
Zum Beispiel!
Ja, oh ja, da hätte ich schon eine Botschaft.
Ja, bitte.
Also das Geheimnis eines guten Lebens ist, dass man das, was man tun muss, mit Freude macht und sich halt kleine Winkel im Alltag schafft, wo man das umsetzen kann, was wirklich die Herzensangelegenheit ist. Also ich glaube, dann kann man ein richtig gutes Leben führen.
Ja, das lasse ich jetzt so stehen. Ich bedanke mich herzlich, dass du da warst.
Ja, gerne, gerne.
Wünsche dir einen schönen Tag und ja, liebe Hörer, alles Liebe. Baba.
Baba.